Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
SPD Thüringen in Turbulenzen. Wahlkampf mit einer Reizfigur. Mit Minister statt ohne Schule. Bayern, die Jugend und das Klima. Generationenwechsel im Feminismus. Frauenbildung in Zülpich. Heute mit Nele Rössler.
Guten Abend, schön, dass Sie heute zuhören. Burnout ist eine Krankheit, die immer weiter verbreitet ist. Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, kennt es. Anfang März gab Wagenknecht bekannt, dass sie im Herbst nicht erneut für den Fraktionsvorsitz kandidieren werde. Einen Tag zuvor hatte sie auch den Rückzug aus ihrer Aufstehenbewegung verkündet. Immer wieder war sie im vergangenen Jahr krank gewesen. Laut der 49-Jährigen ausgelöst durch Stress. Fast 2 Monate war sie politisch gar nicht aktiv gewesen. Daran schuld war wahrscheinlich nicht nur der volle Terminkalender, sondern auch der innerparteiliche Konflikt in der Führungsriege der Linken. Die Beteiligten trugen den Streit sogar vor laufenden Mikrofonen aus. Zum Beispiel fielen sie sich bei Pressekonferenzen ins Wort. So wie Sarah Wagenknecht, Bernd Rixinger auf der Fraktionsklausur im Oktober 2017.
Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
Im Gegensatz zur Parteispitze hat Wagenknecht eher die klassischen Wählerschichten der Linken im Blick. Arbeitslose, Niedriglöhner und ältere Menschen, vor allem auch im Osten. Matthias von Lieben über die Frage, ob die Linke wirklich harmonischer wird, wenn ihr bekanntestes Gesicht sich zurückzieht.
Mittlerweile ist es wieder etwas ruhiger geworden, erzählt Jan Korte in seinem Bundestagsbüro. Zwar nicht, was seine Arbeit als parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag angeht, aber um Sarah Wagenknecht, die vor knapp 3 Wochen ihre Partei mit der Mitteilung überrumpelte, bei den anstehenden Wahlen für den Fraktionsvorsitz nicht mehr kandidieren zu wollen.
Zunächst einmal ist es natürlich für die Bundestagsfraktion und für die Partei Die Linke natürlich eine wirkliche Zäsur. Sarah Wagenknecht ist, so umstritten sie auch in unserem eigenen Laden ist, natürlich eine der bekanntesten und berühmtesten Personen, die wir haben. Und natürlich ist sowas immer ein Einschnitt,
sagt Korte. Mit ein wenig Abstand. In der Tat, mit Sarah Wagenknecht rückt die beliebteste Politikerin der Linken nach 2-monatiger Krankheit zukünftig ins zweite Glied, zumindest in der Fraktion. Denn politisch aktiv bleiben will sie weiterhin, hat sie gesagt. Korte meint:
Wir hatten schon ganz andere Rückzüge. Erinnern Sie sich an Lothar Bisky, Oskar Lafontaine, Gregor Gysi. Und wir haben das dann ja danach, immer in dem Moment, wo sich diese Partei zusammengerauft hat, haben wir es ja hinbekommen. Also wir sind ja nicht schwächer geworden, sondern tendenziell stärker auch durchaus bei vielen Wahlen geworden. Das werden wir schon hinbekommen.
Nicht jeder in der Partei teilt Kortes Optimismus, je nachdem, mit welchem Lager man spricht. Korte selbst gehört in der Linksfraktion dem Reformerflügel an, den Pragmatikern um den Co-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Der hatte mit Sarah Wagenknecht das sogenannte Hufeisen gebildet, ein Zweckbündnis der Reformer mit dem linkeren Wagenknecht-Lager. Dennoch konnten die internen Konflikte der vergangenen Jahre nur schwer gemanagt werden. Echte Trauer über Wagenknechts Abgang, die findet man nur im Lager der Partei Linken, zum Beispiel beim Abgeordneten Alexander Ulrich.
So richtig es ist, dass die Inhalte stimmen müssen, so braucht man trotzdem auch Menschen, die diese verkörpern. Und Sarah Wagenknecht gehört zu den beliebtesten Politikern in Deutschland. Sie ist in vielen Talkshows, weil sie sehr beliebt und prominent ist. Und diese Rolle kann aktuell niemand ausfüllen. Und das ist schon ein Verlust für uns.
So unterschiedlich die Reaktionen nun sind, so zerstritten ist die Partei bis heute. Zuletzt wurden etwa Klausurtagungen der Fraktion zu Schauplätzen von Intrigen, Ultimaten und Rücktrittsdrohungen. Oberflächlich ging es dabei immer um Fragen der Migrationspolitik oder das Verhältnis der Linken zur EU. Doch im Kern, sagt Jan Korte, gehe es eigentlich seit Jahren um eine Grundsatzentscheidung, den Machtkampf um die Frage:
Wofür brauchen wir diese Linkspartei in den nächsten 10, 15 Jahren? Wollen wir uns konzentrieren vor allem auf ein großstädtisches Milieu, hohe Bildungsabschlüsse, Studentinnen, Studenten? Oder wollen wir uns konzentrieren auf die Ausgebeuteten in diesem Land? Meine Position ist, dass man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen, weil das ist eine Schlüsselfrage für die Zukunft der Linken.
Entlang dieser Schlüsselfrage verlaufen die Konfliktlinien. Das Lager um die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger will eher die weltoffenen Akademiker in den Großstädten ansprechen und dafür einen Kurs fahren, der das Soziale mit Klimaschutz und einem proeuropäischen Ton verbindet. Auch Korte und das Reformerlager sind so gepolt, wobei die Regierungslinken etwa in Brandenburg nicht unbedingt als Klimaschützer auffallen. Das Wagenknecht-Lager hingegen ist EU-kritisch, steht für einen restriktiveren Kurs in Fragen der Arbeitsmigration und will die soziale Frage noch mehr betonen. Das Zielmilieu, die abgehängte, politikverdrossene Mittelschicht und Protestwähler. Ob sich diese Lager nun ohne Wagenknecht als Fraktionschefin miteinander versöhnen können, Alexander Ulrich bezweifelt das.
Diese inhaltlichen Differenzen wird es auch weiterhin geben.
Das glaubt auch Sevim Dardelin, wie Wagenknecht eine Partei Linke und eine ihrer treuesten Unterstützer.
Also wenn wir bei der letzten Bundestagswahl rund 500.000 Menschen verloren haben und Arbeitslose, Arbeiter, sogar Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter die AfD mehr wählen als die Partei Die Linke, dann haben wir einfach ein wirklich handfestes Problem. Und dieses Problem kann man nicht dadurch wegmachen, indem man sagt, wir haben ja ein paar neue Mitglieder gewonnen, gerade in dem studentischen Milieu oder in dem flüchtlingsfreundlichen Milieu. Das ist schön, aber wir verlieren ja auf der anderen Seite Massen an Wählerinnen und Wählern, gerade in Ostdeutschland auch. Und ich will mich jedenfalls nicht damit abfinden, dass wir diese Menschen verlieren an die AfD.
Auch wenn die inhaltlichen Gräben also fortbestehen, Wagenknechts angekündigter Rückzug wirbelt die Machtarithmetik bei der Linken durcheinander. Neue Bündnisse werden geschmiedet. Die Reformer um Dietmar Bartsch sind jetzt die wichtigste Strömung, finden plötzlich neue Anhänger. Und für die Parteivorsitzende Katja Kipping, Wagenknechts wichtigste Antagonistin, dürfte all dies doch wie ein Befreiungsschlag gewesen sein, oder?
Nein, ich war noch nie ein großer Fan davon, so stark in den Dimensionen von Siegen und Niederlagen innerhalb einer Partei zu denken. Also mein erster Eindruck war ganz klar, oh je, die Entscheidung ist ihr bestimmt nicht leicht gefallen.
Der Rückzug von Wagenknecht sei ein Einschnitt für die Linke. Kipping will jetzt niemanden zusätzlich verstören. Das gilt auch für die Unterstützer der Aufstehen-Bewegung, jenem Versuch einer sozialen Bewegung, von dem sich Wagenknecht nur Monate nach der Gründung ebenfalls verabschiedet hat. Die Aufstehen-Anhänger will Kipping plötzlich mit offenen Armen empfangen, jetzt wo deutlich geworden sei,
dass Aufstehen jetzt als bundesweites Projekt erstmal gescheitert ist und sich deren Arbeit eher auf die Regionalgruppen jetzt konzentriert. Und jetzt, was mir wichtig ist, dass wir als Linke ausstrahlen, wir wollen kooperieren.
Gescheitert scheint Aufstehen in der Tat. Als Sarah Wagenknecht ihren Rückzug vom Fraktionsvorsitz ankündigte, hatte sie den von der linken Sammlungsbewegung schon vollzogen. Im Anschluss beklagten unter anderem Mitstreiter wie der Grüne Ludger Vollmer in einem Papier denunziatorische Ausfälle und die Strategie einiger, Aufstehen zu einer politischen Vorfeldorganisation des Wagenknecht-Lagers in der Linkspartei umzugestalten. Katja Kipping sagt in Richtung Wagenknecht und deren Mitstreiter:
Wir haben jetzt eine gemeinsame Aufgabe und die besteht in einem erfolgreichen Europawahlkampf.
Gemeinsame Aufgaben haben Kipping und Wagenknecht in der Vergangenheit selten übernommen. Der erbitterte Streit der beiden, meint zumindest Sevim Dardelin, sei auch ein Grund für den Rückzug von Wagenknecht und den von ihr selbst, denn auch Dardelin zieht sich zurück. Vom Vize-Fraktionsvorsitz.
Weil das ist ja, was einen krank macht, mit dem eigentlichen Konkurrenten in der politischen Arena zu streiten. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist man gewohnt. Aber wenn man aus den eigenen Reihen ständig attackiert wird, in eine rechte Ecke gestellt wird, was wirklich niederträchtig ist, das geht ja nicht an einem spurlos vorbei.
Also die Geschichte vom Mobbing ist eine Lüge.
Entgegnet wiederum die Parteivorsitzende Kipping.
Was es gab, wir hatten sehr leidenschaftlich ausgetragene inhaltliche Kontroversen. Und ich finde, wenn man so eine inhaltliche Kontroverse als Mobbing bezeichnet, führt das natürlich dazu, dass der inhaltliche Konflikt unsichtbar wird. Mich überrascht das nicht, dass das jetzt gespielt wird. Die Mobbing-Lüge ist immer dann verbreitet worden, wenn eine Handvoll Leute Einfluss nehmen wollte auf Personalentscheidungen innerhalb der Partei.
Genau die steht in diesem Jahr mit den Wahlen für den Fraktionsvorsitz noch an. Turnusmäßig im Oktober, wahrscheinlicher aber noch vor der Sommerpause. Das Anforderungsprofil: weiblich, links, westdeutsch. So wären die Lager austariert, sollte auch Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Amt bestätigt werden. Wagenknecht selbst hält sich zur Personalfrage nun natürlich öffentlich streng zurück, wie hier Anfang der Woche beim traditionellen Pressestatement vor der Fraktionssitzung.
Es gibt eine gemeinsame Vereinbarung, dass man jetzt im Vorfeld nicht Personaldebatten führt. Das möchte ich deswegen schon gar nicht tun. Ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung dann finden werden.
Bei der Fraktionssitzung selbst nahm sie dann schon nicht mehr teil, musste zum Zug nach Hamburg, um im ZDF-Talk mit Markus Lanz zu plauschen. Zwei Wochen zuvor gewährte sie in der ARD Anne Will Einblicke in ihr Seelenleben, sprach über Arbeitsbelastung in der Politik, ebenso mit Spiegel und Stern. Wagenknecht ist, heißt das, weiterhin ausgesprochen präsent. Was das für die Zukunft heißt? Der Abgeordnete Alexander Ulrich hat da eine Idee.
Wer sagt denn, dass bei der nächsten Bundestagswahl nicht eine Sarah Wagenknecht nicht wieder Spitzenkandidat sein könnte, wenn sich ihr Gesundheitszustand wieder stabilisiert hat?
Einige in der Partei dürften das als Drohung empfinden.
Das war Matthias von Lieben über die Zukunft der Linken ohne Sarah Wagenknecht.
Wir wollen Wirtschaftseigentum vergesellschaften und Sie müssen sich keine Sorge um Ihre Unterwäsche machen.
Thilo Sarrazin war Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und bei der Bahn. Und er ist der Ex-Finanzsenator von Berlin. Das SPD-Mitglied Sarrazin sah sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, ein Rassist zu sein. Vor allem nach seinem Buch »Deutschland schafft sich ab«. Angeblich, weil mehr Menschen aus islamisch geprägten Ländern zuwandern. Das war 2010. Dreimal leitete die SPD ein Verfahren ein, mit dem Ziel, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Zweimal ist es schon gescheitert, das dritte Verfahren läuft. Jetzt hat Sarrazin ein neues Buch geschrieben mit dem Titel »Feindliche Übernahme«. Es geht wieder um den Islam in Deutschland. Sarrazin und die Sozialdemokraten, das ist noch lange nicht vorbei. In Thüringen hat jetzt das SPD-Mitglied Oskar Helmerich, der früher bei der AfD war, Sarrazin zu einer Lesung eingeladen. Das finden viele Thüringer Sozialdemokraten nicht gut. Aber wirklich vergraulen können sie Helmerich auch nicht. Und denn nur durch ihn haben sie die Regierungsmehrheit. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhardt über diesen Konflikt.
Wer beim Landtagsabgeordneten Oskar Helmerich anklopft, hat momentan kein Glück. Wer ihn anruft, gelangt nur auf die Mailbox. Direkt neben seinem Abgeordnetenbüro steht auf dem Flur des Thüringer Landtags ein Aufsteller mit SPD-Werbematerial und einer Postkarte. Null Toleranz für Nazis. Es kann ein Zufall sein, aber auch ein böser Scherz direkt vor Helmerichs Büro. Der Abgeordnete trat am vergangenen Wochenende mit einem Paukenschlag in die Öffentlichkeit. In der Zeitung war zu lesen, Helmerich habe, Zitat, um Wähler zu werben, die zur AfD abgewandert seien, Thilo Sarrazin zu einer Lesung eingeladen. Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht, heißt Sarrazins Buch. Matthias Hay ist der Fraktionsvorsitzende der Thüringer SPD im Landtag, ein Mann mit viel Humor. Normalerweise.
Ich finde, dass Sarrazin kein öffentliches Podium, insbesondere nicht mit seinen jetzt verbreiteten Schriften, verdient. Das ist aber eine persönliche Meinung. Es gibt innerhalb der Partei, also meiner Partei, da auch andere Auffassungen. Und wie wir im Bundesdurchschnitt sehen, jede Partei hat so seinen Sarrazin. Also von daher, ich freue mich ja immer, wenn Abgeordnete Eigeninitiative entwickeln. Auf diese Initiative hätte ich gern verzichtet.
Hay presst nach jeder Antwort seine Lippen zusammen, um nicht noch mehr zu sagen. Denn sein Problem ist, dass er Oskar Helmerich braucht. Auch wenn manche Users fordern, Helmerich aus Partei und Fraktion zu werfen, weil sie Sarrazin für einen Rassisten halten, der AfD den Weg geebnet hat. Oskar Helmerich aber ist die eine Stimme, die der rot-rot-grünen Koalition die Mehrheit sichert, seit eine Sozialdemokratin zur CDU gewechselt ist. Und deshalb pressen alle Linken, Sozialdemokraten und Grünen, die man auf den Landtagsfluren zur Causa Helmerich befragt, die Lippen zusammen. Wie etwa die grüne Landesvorsitzende Stefanie Erben.
Das gebe ich zu, das ist für uns alle eine große Überraschung gewesen. Das haben wir in der Form nicht erwartet.
Gab es starke Diskussionen schon am Wochenende dazu?
Es gab sehr viel Verwunderung, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt so.
Susanne Hennig-Welso, Fraktionschefin der Linken, übt sich in knochentrockener Sachlichkeit.
Dass ich über die Einladung von Sarrazin durch Helmerich nicht begeistert war, dürfte kein Geheimnis sein. Allerdings danke ich auch der SPD-Fraktion und dem SPD-Landesvorsitzenden, dass er so deutlich da auch Stellung nimmt und klare Haltung auch gegen die Einladung, gegen die Position von Thilo Sarrazin zeigt. Und zur Wahrheit gehört ja immer noch, dass Thilo Sarrazin einfach ein SPD-Mitglied ist. Von daher ist die Situation, wie sie ist. Und deswegen haben wir an dieser Stelle schon sehr intensiv gesprochen.
In der Tat hatten sich schon am Wochenende SPD-Fraktion und auch der Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee sehr klar von Oskar Helmerich und dessen Veranstaltung mit Thilo Sarrazin distanziert. Die habe nichts mit der Partei zu tun, sondern sei eine Privatsache des Abgeordneten, so Tiefensee.
Ich habe klar gesagt, dass die Partei sich davon distanziert und ich mich als Person, als Landesvorsitzender. Andererseits, wenn wir Volkspartei sind, dann bilden wir nicht nur in unseren Themen das breite Spektrum der Bevölkerung ab, sondern wir haben auch in unserer Partei ganz unterschiedliche Meinungen. Und diese Meinungen sollten ausdiskutiert werden. Das ist so in der Demokratie, ist so in einer Partei.
Noch lieber jedoch würde die Thüringer SPD das Thema Sarrazin vom Tisch haben. In der Fraktionssitzung am Mittwoch haben sie lange und intensiv auf Oskar Helmerich eingeredet. Aber der Kartenverkauf für die Veranstaltung läuft. Knapp 24 Euro kostet ein Ticket. Helmerich hat ein finanzielles Risiko auf sich genommen. Von 10.000 gar 20.000 Euro munkelt man auf den Landtagsfluren. Sarrazin ist teuer und der Veranstaltungssaal ist es auch. Und manche Genossen finden die Idee der Lesung gar nicht so schlecht, hat Matthias Hay mit Verblüffung festgestellt.
Ich hatte allerdings bei mir im Wahlkreis, das war schon faszinierend, am Sonnabend mehrere Begegnungen, wo Leute, die auch durchaus SPD-affin sind, gesagt haben, das sei doch gar nicht so schlimm und klar müsse man mit dem Sarrazin auch mal ein klares Wort reden und mit dem debattieren. Also die sehen das weitaus gelassener, die Leute draußen, als wir, die wir so einen gewissen Tunnelblick haben und natürlich auch wissen, was das für eine Sprengwirkung hat, wenn man so einen Mann insbesondere 4 Tage vor der Europawahl einlädt.
Auch 2 SPD-Landräte warnen davor, Helmerich auszuschließen, weil er ein anderes SPD-Mitglied, eben Sarrazin, eingeladen hat. Aber ausschließen will ihn gerade ohnehin keiner, außer ein paar Jusos. Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl will man sich nicht noch die bislang stabile rot-rot-grüne Koalition zerschießen. Aber sicher werden die Genossen darüber nachdenken, ob sie nicht einen Fehler gemacht haben, als sie Oskar Helmerich ohne lange Prüfung in Partei und Fraktion aufgenommen haben. Denn der war über die AfD in den Landtag gekommen, ist sogar einer der Mitgründer der in Thüringen stramm am äußersten rechten Rand agierenden Partei unter Björn Höcke. Zwar hatte er von Anfang an einige Probleme mit Höcke, politisch wie menschlich, doch stand er im März 2015 noch fest zu seiner Partei.
Die AfD setzt aus meiner Sicht ihren Erfolgskurs ungehindert fort. Derzeit stehen wir zwischen 6% und 8%, Tendenz steigend. Und von einem Scheideweg, denke ich, brauchen wir hier nicht auszugehen.
Nach ein paar Wochen mehr in der AfD-Fraktion roch es ihm dort zu deutschnational, zu autoritär, zu fremdenfeindlich.
Ich denke, dass hier Rechtsideologen unter einer bürgerlichen Fassade NPD-Positionen unter das Volk bringen möchten. Höcke will aus meiner Sicht einen Führerstaat.
Folgerichtig verließ Helmerich Fraktion und Partei, wie auch noch 2 andere Abgeordnete. Aber anders als die hatte er weniger Spaß am fraktionslosen Dasein im Landtag.
Ja, als Fraktionsloser ist man natürlich sehr eingeschränkt. Über finanzielle Mittel verfügt man gar nicht. Rechte haben Sie als fraktionsloser Abgeordneter auch nicht. Allerdings hat man eben ein Stimmrecht im Landtag und das ist durchaus was wert, sag ich mal.
Diesen Wert erkannte auch die SPD und Oskar Helmerich entdeckte nach ein paar Monaten als fraktionsloser Abgeordneter sein sozialdemokratisches Herz. Einer, der ihm die Wandlung schon damals nicht abnahm, ist Peter Ralf Spierig, der die Sache zum Anlass nahm, nach 39 Jahren Mitgliedschaft aus der SPD auszutreten.
Er und seine politischen Unterstützer im SPD-Landesverband haben darauf verwiesen, dass sein Austritt Ausdruck des Protestes sei gegen den Rechtsruck innerhalb der AfD. Nun muss man sagen, es hat vielleicht einen Rechtsruck auf Bundesebene gegeben. In Bezug auf die ostdeutschen Landesverbände kann man keinen Rechtsruck feststellen. Sie waren schon immer rechts. Und jetzt ist er im Grunde genommen mit der Einladung an Sarrazin wieder dort, wo er zu Beginn seiner AfD-Karriere stand.
Wohl noch zynischer, als es ohnehin schon gemeint war, klingt den Thüringer Sozialdemokraten nun in den Ohren, was der AfD-Chef Björn Höcke dem übergelaufenen Oskar Helmerich hinterhergiftete.
Also ich wünsche der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag und den Fraktionären der SPD-Fraktion die notwendige Zeit, viele Gelegenheiten, sich über das Denken und die politischen Überzeugungen des ehemaligen Kollegen Helmerich intensiv zu informieren.
Das war Henry Bernhard über die Thüringer SPD und ihre Abhängigkeit von der Stimme eines Mitglieds.
Das ist die selbstzerfleischende Partei Deutschlands, SPD.
Seit November vergangenen Jahres streiken Schüler und Studierende weltweit jeden Freitagvormittag. Sie wollen Politiker auf ihr Versagen im Klimaschutz aufmerksam machen. Anfang März fanden Proteste in 2000 Orten überall auf der Welt statt. Rund 1,5 Millionen Menschen gingen auf die Straße. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt die Streiks. In Bayern hat Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern jetzt Schüler aus dem gesamten Bundesland zu 2 Jugendklimakonferenzen eingeladen. Vergangene Woche in Erlangen und morgen in München. Stattfinden soll es am Freitagnachmittag, um einer Kollision mit der Schulpflicht zu entgehen. Man wolle den Jugendlichen zuhören und mit ihnen ins direkte Gespräch über den Klimaschutz kommen. Gemeinsam sollten Pläne für die Zukunft geschmiedet werden, steht auf der Website des Bayerischen Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. Die Schüler sehen das erst einmal kritisch. Sie wollen nicht einfach abgespeist werden. Unser Korrespondent Michael Watzke über die Bayerischen Jugendklimakonferenzen.
Einer der jüngsten und aktivsten Klimaschutzdemonstranten Bayerns hat an diesem Freitag einen spannenden Tag vor sich.
Ja, hallo, ich bin der Leo, ich bin 14 Jahre alt, vom Luitpold-Gymnasium, gehe in die 9. Klasse und bin Vertreter von meiner Schule bei der Jugendklimakonferenz in München.
Leopold Nüssler, Brille, gebügeltes Hemd, kurze Haare, protestiert seit Mitte Januar fast jeden Freitagvormittag auf dem Münchner Marienplatz für Fridays for Future. Aber in dieser Woche wird Leo in einem Konferenzsaal sitzen und dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber konkrete Forderungen stellen.
Den deutlicheren, stärkeren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Einschränkung von Autos in der Innenstadt, besonders in München, sowie die Förderung von Fahrradverkehr in der Münchner Innenstadt und auch in ganz Bayern.
Leopold ist einer von rund 300 Teilnehmern der Veranstaltung des Bayerischen Umweltministeriums und er ist skeptisch.
Ich gehe mit gemischten Gefühlen in diese Konferenz rein, denn wir wollen nicht einfach nur diese Konferenz als PR-Aktion, damit der Umweltminister um die Gunst der Wähler buhlen kann und uns Jugend damit quasi besänftigen kann. Wir wollen dann wirklich auch Taten sehen.
Der Umweltminister, Thorsten Glauber von den Freien Wählern, verspricht eine Veranstaltung, bei der vor allem die Jugendlichen zu Wort kommen sollen, zu den 3 Schwerpunktthemen Mobilität, Energie und Konsum.
Ich habe den Schülerinnen und Schülern versprochen, dass ich ihre Themen in den Bayerischen Landtag tragen werde. Da können die Schülerinnen und Schüler auf sich darauf verlassen. Ich werde ihre Inhalte ins Kabinett tragen. Das ist meine Aufgabe.
Das Bayerische Kabinett hat gerade erst beschlossen, ein neues, umweltfreundlicheres Artenschutzgesetz im Landtag zu verabschieden. Grundlage ist das Volksbegehren Rettet die Bienen. Und auch in Sachen Klimaschutz scheint sich die Staatsregierung zu bewegen.
Es ist doch klar, dass die Jugendlichen uns vorhalten, dass die Wissenschaftler seit 40 Jahren Klimaerwärmung als drohende Gefahr aufzeigen. Meine Aufgabe ist es dann zu erklären, dass es nicht in Meternschritten funktioniert, sondern oft nur in Zentimeter oder 10 Zentimeter Schritten. Und das gehört auch zu einer Jugendklimakonferenz.
Umweltminister Glauber hat den Termin der Jugendkonferenz nicht zufällig auf Freitagnachmittag gelegt. Denn die Debatte um die Fridays for Future Schülerdemos ist nicht zu trennen von der Debatte um die Schulpflicht. Die gelte, sagt der Freie Wähler, aber...
Ich gebe den Jugendlichen recht in ihrer Einschätzung, hätten sie es nicht während des Unterrichts gemacht, hätten sie wohl weniger Aufmerksamkeit erlangt.
Die Gefahr ist nun, dass beide Themen nicht mehr voneinander zu trennen sind. Beispiel Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in München. Es ist große Pause am Vormittag, als eine Durchsage über den Schulhof tönt. Schülersprecher Manuel Antonini wird ins Zimmer des Schulleiters Wolfgang Hans-Jakob zitiert. Der hatte gerade erst Aufsehen erregt, weil er in einem TV-Interview Bußgelder für Eltern protestierender Schüler androhte.
12-jährige oder 13-jährige Schülerinnen und Schüler hier alleine während der Unterrichtszeit auf den Marienplatz zu entsenden, diese Erlaubnis war für mich nicht zu verantworten. Wenn hier ganz bewusst gegen Spielregeln, gegen Gesetze, gegen Schulordnungen verstoßen wird, dann müssen Eltern oder auch Schüler dann mal die Konsequenzen bereit sein zu tragen.
Schulleiter Hans Jakob nannte keine konkrete Bußgeldhöhe, aber verschiedene Medien spekulierten über Summen zwischen 350 und 1000 Euro. Der Schülersprecher des Gymnasiums, Marius Antonini, kritisierte den Schulleiter im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.
Wir finden es halt jetzt ungerechtfertigt, dass wir für sowas bestraft werden, weil wir werden ja sozusagen für Demonstrieren bestraft. Und Demonstrieren ist ja eigentlich auch ein Grundrecht, das wir eigentlich alle haben. Und das ist dann eigentlich eine Erziehung gegen unsere Grundrechte, die wir haben. Und das finden wir unglaublich schade.
Nun sitzt Schüler Antonini im Büro des Schulleiters. Als nach 15 Minuten die Tür aufgeht, verkünden sowohl Schulleiter als auch Schülersprecher, keine weiteren Interviews mehr zu geben. Man wolle erst eine Elternkonferenz abwarten. Im Bayerischen Kultusministerium hat man den Vorgang am Münchner Hausenstein-Gymnasium genau beobachtet. Kultusminister Michael Piazzolo unterstützt den Bußgeldvorstoß.
Ich appelliere auch an die Eltern, ein Engagement immer nur außerhalb der Unterrichtszeiten zu erlauben. Die Schulen dürfen nicht befreien während der Unterrichtszeit. Also insofern bitte ich da auch die Eltern auf die Einhaltung der Schulpflicht auch zu achten.
Kultusminister Piazzolo und Umweltminister Glauber haben sich bei den Landesjugendklimakonferenzen eng abgestimmt. Beide sind freie Wähler und erst seit wenigen Monaten im Amt. Glauber sagt:
Wir waren auf die Hilfe des Kultusministers und des Kultusministeriums angewiesen. Und partnerschaftlich haben wir dann auch die Schülerinnen und Schüler einladen können durch die Informationen des Kultusministeriums.
Aber es gehe nicht darum, so Glauber, die Klimaschutzdemonstrationen der Jugendlichen zu unterminieren. Die Konferenz sei keine Alibi-Veranstaltung.
Warum soll ich das dann als Alibi nutzen? Die Jugend muss politisch gehört werden, aber soll auch immer eine Stimme bekommen.
Eine dieser Stimmen wird an diesem Freitag Leopold Nüssler sein, der 14 Jahre alte Schüler des Münchner Luitpold-Gymnasiums.
Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch sehe ich auch uns Schüler, besonders die Schüler, die auf die Demonstration gehen, in der Pflicht, auch selber zu handeln.
An den Fridays for Future Demos will Leopold weiterhin teilnehmen, auch wenn er dafür von seiner Schulleiterin einen Verweis erhalten sollte.
Ich denke, wir können alle stolz auf uns sein und sollten uns am besten den Verweis einrahmen und an die Wand hängen, als Zeichen dafür, dass wir uns für unsere Zukunft einsetzen und für die Zukunft kommender Generationen.
Das war Michael Watzke aus Bayern über die dortigen Jugendklimakonferenzen.
Notfalls, liebe Freunde, sind wir in Bayern die letzten Preußen, wenn es darum geht, Recht und Ordnung in unserem Lande zu gewährleisten.
Neunzehnhundertneunundsiebzig, da war es Frauen noch verboten, Baustellen zu betreten, öffnete das Frauenbildungshaus in Zülpich seine Tore. Zuvor hatten Handwerkerinnen die Anlage am Niederrhein renoviert. In ganz Deutschland war das Haus bekannt, weil es das erste Bildungshaus war, das Frauen ausschließlich für Frauen gegründet hatten. Das Angebot ist, wie bei allen Bildungshäusern für Erwachsene, auf die Weiterbildung im beruflichen, vor allem aber im privaten Bereich ausgerichtet. Es geht viel um Selbstbestimmung und Selbstverteidigung, also generell um die Eigenständigkeit von Frauen. Mittlerweile besteht das Haus seit 40 Jahren. Heute liegt seine Leistung aber nicht mehr darin, dass es das erste war, sondern vor allem darin, dass es noch besteht. Zülpich ist eines der letzten von ursprünglich 12 feministischen Bildungshäusern. Denn die Nachfrage nach Bildungsurlauben und Treckerkrusen auf dem Land hat nachgelassen. Vergangenes Jahr gab das Haus bekannt, dass es zum 40. Geburtstag schließen werde. Dem scheint nun nicht so. Und das vor allem, weil sich das Haus dem Generationenwechsel nicht verschließt. Cornelia Schäfer über die Notwendigkeit, Altes loszulassen und Neues zuzulassen.
Wir haben ja letztes Jahr entschieden, das Haus zu verkaufen. Ich war ganz oft hier und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Und habe geheult, weil ich gedacht habe, es muss weiter ein Frauenort bleiben.
Sigrid Titze vom Frauenbildungshaus Zülpich steht im Hof der Anlage
wo sich an diesem Frühlingstag rund 60 Mädchen und Frauen versammelt haben. Die Frankfurter Gruppe Lila Bund, feministische Bildung, Praxis und Utopie, die das Haus ab Juli übernehmen will, hat die jungen Leute aus politischen Initiativen und pädagogischer Arbeit eingeladen. Sie sollen mithelfen, eine neue Zukunft für diesen Ort zu entwerfen. Mit dem bisherigen Konzept lässt sich das traditionsreiche Projekt nicht mehr wirtschaftlich führen. Aber die Nachfolgerinnen wollen das Haus ohnehin jünger und diverser machen. Linda Kagerbauer, Sprecherin von Lila Bund, ist 36 Jahre alt und kommt wie ihre Mitstreiterinnen aus der feministischen Mädchenarbeit.
Wir vertreten einen Queerfeminismus, der bedeutet, schon über Patriarchat und über Unterdrückungs- und Geschlechterverhältnisse Politik zu machen, aber auch Menschen mitzudenken, die sich eben nicht als Frau oder als Mädchen verstehen und trotzdem unter Geschlechterverhältnissen leiden. Und wir wollen ein Ort sein, der sozusagen Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Transpersonen einlädt und damit deutlich macht, dass Feminismus oder auch ein queerfeministisches Bildungshaus ein Ort ist, in dem man sich über die gemeinsamen Kämpfe und nicht unbedingt über eine Identität verbindet.
Was das für die künftige Kultur des Hauses bedeutet, können die Gäste schon bei der Ankunft spüren. Alle werden gebeten, auf ihren Namensschildchen auch gleich das passende Pronomen zu vermerken. So sollen die Gäste zeigen, ob sie sich einem Geschlecht zugehörig fühlen und wenn ja, welchem. Auch die Wünsche an das künftige Programm zeugen von einem neuen Geist.
Das ist eben zum einen intersektionale Sexualpädagogik, generell die Möglichkeit, also mit Mädchen-Sternchen-Gruppen hier den Raum so zu nutzen, auch für Austausch und aber auch für so Art Ferienfreizeiten und so.
Das Haus solle sich öffnen, auch für sogenannte Colored People, Menschen mit Fluchthintergrund und andere, die sich bisher nicht eingeladen gefühlt hätten, verlangen die Diskutantinnen. So stark drückt die nachrückende Generation ihr Bedürfnis aus, möglichst niemanden auszuschließen, dass manche Altfeministin die Sorge packt.
Mich fasziniert dieser Enthusiasmus und die Visionen, die sie haben,
sagt Heti Lohmann, langjährige Referentin im Frauenbildungshaus.
Und gleichzeitig bin ich gerade an dem Punkt, dass ich denke, ja, der Frauenplatz ist vorbei.
Gewalt gegen Frauen sei immer noch ein Problem, betont die 68-Jährige, und so müsse es auch weiter geschützte Orte nur für Frauen geben. Sie bietet jedes Jahr zur Sommersonnenwende ein Wochenende für Mädchen und Frauen an.
Das Oberthema ist: Ich bin die Königin in meinem Reich. Der Schwerpunkt dieses Wochenendes ist immer, dass jede Frau in eine Spirale geht und wir was bekräftigen, was gerade für sie ein wichtiges Thema ist.
Im Austausch mit anderen Frauen auf dem eigenen Weg gestärkt werden, das war schon vor 40 Jahren wichtig. Immer mehr Frauen erkannten, dass Eigenschaften und Rolle, die ihnen im Patriarchat zugeschrieben wurden, kaum etwas von dem verrieten, was sie wirklich ausmachte. Und so erkämpften sie sich eigene Räume, um geschützt vor männlicher Einmischung herauszufinden, wer sie waren, was sie wollten und wozu sie imstande waren.
Überhaupt, was heißt Frau sein? Das für sich herauszufinden und zu definieren. Und was fehlt mir, damit ich mich als Frau besser behaupten kann im Leben?
Fragen wie diese gaben Themen für die Seminare vor, die Renate Meyer im Frauenbildungshaus Zülpich plante und organisierte. Frauen setzten sich mit ihrer Sexualität auseinander. Sie entwickelten eine Selbstverteidigung speziell für Frauen, genannt Wendo, Weg der Frauen. Frauen lernten aber auch Autos zu reparieren und sich im Beruf durchzusetzen. Diplompädagogin Meyer erinnert sich:
In den Anfängen haben uns diese klassischen Bildungseinrichtungen teils ja belächelt und gedacht so, na ja, die Frauen, jetzt machen sie mal ein bisschen was, mal gucken, wie lange das so sein wird. Und das hat sich sehr gewandelt auch im Laufe der Zeit, dass sie später sehr unser Programm studiert haben und geguckt haben, was bieten die denn Interessantes an, vielleicht könnten wir das ja dann auch bei uns.
Dass das Frauenbildungshaus in Zülpich sich wirtschaftlich nicht mehr halten kann, hat auch mit dieser über die Jahre entstandenen Konkurrenz zu tun. Viele der einst 12 feministischen Bildungshäuser haben bereits aufgegeben. Ein weiteres Problem: Mehrbettzimmer und Gemeinschaftsbad bieten nicht den Komfort, den sich das mit dem Haus älter gewordene Klientel mittlerweile wünscht. Jüngere Frauen erreichte man nicht in ausreichender Zahl. Die Historikerin Muriel González Atenas von der Ruhr-Uni Bochum betrachtet die Entwicklung in Zülpich aber auch als eine anthropologische Notwendigkeit.
Eine Bewegung dauert nie länger als 30 Jahre und dann gibt es eine Transformation, einen Wechsel oder eine Bewegung stirbt.
Tatsächlich ist die Resonanz auf die anstehende Übernahme ihres Hauses durch die Queer-Feministinnen bei den Zülpich-Veteraninnen denn auch überwiegend positiv.
Das erinnert mich unendlich viel an diese Aufbruchenergie und Begeisterung, mit der ich damals hier gestartet bin.
Freut sich die 70-jährige Renate Meyer. Und Sigrid Titze, aktuell noch im Leitungsteam des Hauses, ruft den im Hof versammelten Frauen zu.
Ich liebe euch alle. Ich würde mir so wünschen, dass wir es hinkriegen. Alle zusammen.
Das war Cornelia Schäfer über die Veränderungen im Frauenbildungshaus Zülpich durch eine neue Generation von Feministinnen. Vergangene Woche verlängerte die Bundesregierung das Verbot von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien um weitere 6 Monate. Das trifft viele Unternehmen hart, etwa Rheinmetall, Airbus oder aber die Peenewerft in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bundesregierung hat angeboten, Schiffe, die nicht ausgeliefert werden dürfen, selbst aufzukaufen. Dann könnten diese im Bund eingesetzt werden. Das wird einige Menschen freuen, denn die Marine ist bekanntermaßen nicht übermäßig gut ausgestattet. Ganz freiwillig ist dieses Angebot aber nicht. 4 Patrouillenboote sollten eigentlich von Mecklenburg-Vorpommern aus nach Saudi-Arabien geliefert werden. Doch daraus wird nichts. Seitdem gilt für einen Großteil der Belegschaft Kurzarbeit. Besser funktioniert es in Schleswig-Holstein. Dort sind die Werften kaum von Restriktionen betroffen. Das hat verschiedene Gründe. Noch besser wird es wahrscheinlich ab Herbst. Christian Wolf berichtet aus Kiel.
Die Baukräne der Werften in Kiel sind aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Sie sind mittlerweile ein Markenzeichen der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Der größte Werftkran ist so gewaltig, dass selbst das Reichstaggebäude in Berlin darunter passen würde. Das riesige Gelände teilen sich German Naval Yards und ThyssenKrupp Marine Systems. TKMS hat gerade erst ein Geschäft abgeschlossen. Mit einem Partner baut die Werft 4 Korvetten für Brasilien. Auftragsvolumen etwa 1,4 Milliarden Euro. Auch die deutsche Marine will 4 neue Mehrzweckkampfschiffe bauen lassen. Noch läuft die europäische Ausschreibung für das 5,2 Milliarden Euro schwere MKS-180-Projekt. Aus Sicht von German Naval Yards Geschäftsführer Jörg Herwig, ein Auftrag, von dem alle profitieren.
Ich würde mal sagen, MKS ist ein Schlüsselprojekt, aber nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern für ganz Deutschland. Da sind so viele technologische Anteile drin, die es gilt zu entwickeln und zusammenzubauen und zusammenzuführen, dass natürlich nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern für alle anderen Bundesländer Fähigkeiten zusammengebaut werden müssen, um ein solches Vorhaben tatsächlich auch umsetzen zu können.
Künftig sollen solche Aufträge nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden. Der Überwasserschiffbau für Marineschiffe soll zur Schlüsseltechnologie erklärt werden. So steht es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Passiert ist seit mehr als einem Jahr aber bislang nichts. Doch jetzt hat der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, im Gespräch mit Deutschlandfunk bestätigt, die Grundsatzentscheidung stehe, es fehle jetzt nur noch der Kabinettsbeschluss. Der soll laut Brackmann aber mit dem Beschluss über die neue verteidigungs- und sicherheitspolitische Strategie im Herbst folgen. Für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther eine richtig gute Meldung.
Wir haben ja auch selbst lange dafür gekämpft. Es ist wichtig, dass der Überwasser-Marineschiffbau wirklich auch als Schlüsseltechnologie anerkannt wird. Es stand immer im Koalitionsvertrag drin. Aber jetzt ist es halt gelungen und da bin ich Norbert Brackmann auch sehr dankbar. Hat sich bewährt, dass wir den Marinenkoordinator auch in der Bundesregierung hier aus dem Norden haben, der die Probleme eben auch kennt. Und dass es jetzt in der Vorbereitung auch fürs Kabinett ist, dass eine Einigung da ist, dass jetzt diese wichtige Nachricht endlich kommt, freut uns in Schleswig-Holstein ganz besonders.
Das Warten auf den Ausschuss bevorstehenden Kabinettsbeschluss in Berlin sieht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gelassen. Aber er mahnt auch:
Jetzt wünsche ich mir, dass es am Ende auch ein Erfolg wird. Das ist eine gute Nachricht auch für diesen wichtigen Wirtschaftszweig bei uns im Norden. Wir haben hohe Kompetenzen bei uns. Unsere Werften befinden sich im Wettbewerb zum Teil auch mit Staatsunternehmen. Und dass wir hier jetzt auch endlich diese Priorität richtig gesetzt haben, ist, glaube ich, eine gute Nachricht für die gesamte Region.
Auf die laufende Ausschreibung zum MKS-180-Auftrag der Bundesmarine wird die Einigung keine Auswirkung haben. Neben German Navy Yards, die sich im vergangenen Jahr noch ThyssenKrupp Marine Systems ins Boot geholt haben, gibt es nur einen weiteren Bewerber, Damen Shipyard aus den Niederlanden, die zusammen mit der Bremer Lürssen-Werft ins Rennen gegangen sind. Wer den Auftrag am Ende bekommt, spielt für Meinhard Geiken, Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste, keine große Rolle.
Die MKS 180 bietet für alle Werften eine Chance, in der Produktion als auch in der Frage der Konstruktion der Ingenieurstätigkeiten Arbeit zu haben. Man muss sich einigen, man muss gemeinsam nach meiner Auffassung dort mit den Werften überlegen, wie können wir Hand in Hand arbeiten. Es kommt also weniger darauf an zu sagen, es geht da oder dahin, sondern die Frage der Umsetzung des Konzeptes wird wichtig sein.
Rund einen Kilometer Luftlinie von der Kieler Werft entfernt liegt der Schleswig-Holsteinische Landtag. Vom Plenarsaal aus können die Politiker die Kräne sehen. Wie wichtig diese Branche für das Land ist, zeigen die Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium. Das Bruttoinlandsprodukt von Schleswig-Holstein liegt bei etwa 100 Milliarden Euro. Davon steuern 5 Milliarden die Werften bei, die zudem etwa 20.000 Menschen beschäftigen. Die Gewerkschaft IG Metall bezeichnet die Situation vor allem, was Arbeitsplätze angeht, als stabil. Bezirksleiter Meinhard Geiken:
Wir haben eine gute Auftragssituation und die Fragen, die sich ergeben werden, sind zum Beispiel bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft: Wie will man zukünftig industriell aufstellen? Wie wird die Werft unterstützt? Da gibt es sicherlich Unsicherheiten. Wenn ich mir Kiel anschaue mit der Frage Unterwasserschiffbau, U-Boote, glaube ich, wird in den nächsten Jahren noch weiter nach Beschäftigung gesucht. Wenn ich mir dann die Betriebe in Rendsburg anschaue, dann gibt es dort eine unterschiedliche Situation, aber insgesamt schon so, dass man durch Kooperation und Zusammenarbeit auch dort die Beschäftigung halten kann.
So wird auf jeden Fall weiter gehämmert, geschweißt und gebaut auf den Werften in Schleswig-Holstein.
Das war Christian Wolf aus Kiel über den Überwasserschiffbau für die Marine, der ab Herbst wahrscheinlich nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden muss. Damit geht das DLF-Magazin zu Ende. Die Redaktion hatten Ulrike Winkelmann und Johanna Herzing. Nachhören können Sie die komplette Sendung, aber auch einzelne Beiträge auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Nele Rössler.